Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und Oscar, die Saison hat nur wirklich angefangen und ja, die Tour de Rugby, die fast traditionelle September-Tour, hat auch stattgefunden. Aber bevor es dazu kommt, wie geht's dir? Wie geht's deinem Knie?
Ja, hi Marc, schön, dass wir wieder hier sitzen. Lass mir gleich erstmal von deinem Urlaub berichten, deinem wohlverdienten Urlaub. Ich bin ja auch so etwas wie Urlaub, wenn man so möchte. Rugby spielen kann ich ja nicht. Arrête travail, wie der Franzose sagt. Mir geht es aber den Umständen entsprechend wirklich gut. Ich mache ja fleißig meine Übungen. An der Stelle auch ein Shoutout an Steffen Schwarz, der mich dann ja mal Physio war auch der U-Nationalmannschaft in Deutschland fürs Rugby, also U16, U18 hat er betreut und jetzt ein Unternehmen gegründet hat, was sich nur um Kreuzbandrisse kümmert und Niletics und ja, bei dem bin ich jetzt eben auch nochmal zusätzlich in der Betreuung mit so einer App und da hat man alle 3-4 Stunden seine Übungen, was enorm hilft. Da habe ich dann zum Beispiel auch jetzt um 19 Uhr meine Übungen gemacht, also kurz bevor wir den Podcast aufnehmen und ich gewinne immer weiter an Streckung und ich komme ja jetzt 3 Wochen nach der OP auch schon wieder normal laufen, nur halt, dass mein Knie noch 10% Streckung, nee, Streckung ist so, das ist eine Streckung, ne? Ja.
Ja.
Ja, dass mir in einem Knie noch 10% Streckung fehlen, um eben ja perfekt zu laufen. Das hat viele Faktoren, unter anderem daran, dass ich ja, dass 2 Sehnen entfernt wurden, dass ja mein Knie auch schon vor der OP nicht ganz perfekt war. Deswegen dauert es alles ein bisschen länger als vielleicht perfekt, aber dafür wird das Knie danach dann umso stärker sein. Und wenn ihr, ja, kann ich nur euch empfehlen, wenn ihr auch einen Kreuzbandriss haben solltet und Probleme mit der Physio habt, dann Steffen Schwarz, das ist euer Mann des Vertrauens. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Marc, sagt dir der was?
Vom Namen her. Aber ich glaube, du hattest ihn auch schon mal erwähnt hier, in dem... Ist gut möglich zumindest.
Ja, also hat er vorher ein Unternehmen gehabt, Realetics, wo er alles alleine gemacht hat mit Reha. Und dann hat er sich nur auf Knie konzentriert und macht jetzt die ganze Kniebetreuung, macht er online. Hat irgendwie auch 15 angestellt jetzt und das läuft echt gut, also da auch herzlichen Glückwunsch. Aber genau, ich kannte ihn halt noch, als er sein eigenes, wie heißt das denn, eigenes Kabinett hatte, also eigene Praxis, Physiopraxis. Mhm. Also wirklich hat er immer noch, aber dann empfängt er halt keine Patienten mehr, sondern macht alles online jetzt. Und ja, Top-Typ. Immer noch auch, glaube ich, Hohenneuendorf hat eine Spielgemeinschaft irgendwie da unterwegs. Also immer noch dem Rugby-Sport verbunden. Guter Typ. Ich wünsche euch natürlich keinen Kreuzbandriss, aber wenn es mal dazu kommen sollte, merkt euch diesen Namen.
Ich klopfe einfach mal vorsorglich auf Holz. Ja, ja, Kreuzbandriss ist schon nichts, was man irgendjemandem wünscht.
Nee.
Aber ja, irgendwie doch gefühlt eine der häufigsten Verletzungen aktuell.
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt auch etwas, was schnell passieren kann im Rugby. Ne? Ich meine, Stolle bleibt mal liegen oder jemand fliegt dir ins Knie. Ja, ist halt eine Hochrisikosportart Rugby. Das kann halt passieren. Und es ist auch echt, also ich habe auch viele, wirklich viele Leute, die das, ich kenne jetzt, wo man eine Kreuzbandriss hast, dann kommt man leichter ins Gespräch mit den Leuten, die auch mal einen hatten. Und die ersten paar Wochen sind echt hart. Also du kannst ja nicht mal auf Toilette gehen. Du kannst ja, es tut ja alles weh, weil bei mir haben sie ja auch, ich weiß nicht, wie die Sehne genau heißt, ich habe mir das extra übersetzen lassen mit ChatGPT, dass ich das auch verstehe, aber sie haben halt so eine 20 cm Sehne am Oberschenkel Außenseite entnommen und dann nochmal eine, die ums Knie rumliegt und dadurch hat man natürlich auch den Nerv getroffen. Das heißt also, dass es dann irgendwo mal zieht, wo eigentlich gar nicht operiert wurde und so, ist schon,
ja
alles ganz komisch.
Ah, ja.
Ich denke mal, dass dein Urlaub besser war. Ich hoffe mal, dass dein Urlaub besser war.
Ja, im Großen und Ganzen. Kann man nicht meckern.
Die Rugby-Tour. Dass die Nerven nicht zu sehr strapaziert worden sind.
Ach nö, im Großen und Ganzen kannst du nicht meckern. Wobei, Oyonnax war schon eine Herausforderung. Das werde ich sagen. Das war schon.
Aber fangen wir mal von Anfang an. Du bist aus Berlin mit dem Elektroauto bist runtergeballert bis nach Oyonnax, wenn ich es richtig verstehe.
In erster Etappe bis Karlsruhe. Okay. Und bin dann in Karlsruhe auf den Freitag früh um, oh, wirklich früh, 6.30 Uhr oder so bin ich losgefahren und war dann kurz vor 12 in den Alpen. Es waren spannende Landstraßen, die ich gelotst wurde, teilweise irgendwie mit 19% Steigung und ich dachte, oh ja, also das alte Auto hätte das nicht gepackt. Ja, es war dann ganz gut, weil ich dann noch irgendwie, ich hatte dann halt noch 3 Stunden, bevor ich auch nur ansatzweise hoffen konnte, ins Hotelzimmer zu kommen. Und ich weiß nicht, wie viele von euch schon da waren. Aber 3 Stunden in Oyonnax sind sehr schwierig zu füllen. Also, es ist halt A, ein kleiner Ort. Also, ich müsste jetzt mal, ich glaube, es sind 27.000 Einwohner oder so. Es ist kein großer Ort. Es sind
Nicht so schön wie der Wehr, oder?
überhaupt nicht. 22.000 Einwohner übrigens. Also, mein Hotel war quasi hinter dem Ort noch in einem Vorort, wobei das ist ja in Frankreich immer so, dass sie sehr ineinander übergehen. Ich bin durch, dachte dann, naja, du hast jetzt Zeit, geh schon mal zum Stadion, ne? Gehst schon mal zu Fuß hin, du musst ja sowieso Zeit totschlagen. Bin 10 Minuten hingelaufen und stand dann da und dachte, ja gut, jetzt hast du
Und
noch drei
jetzt?
Stunden. Und bin dann halt noch die 10 Minuten weiter in die Innenstadt gelaufen. Und ganz ehrlich, so, ich bin durchgegangen und dachte, also, das ist doch Marzahn. Also, ich weiß
Höre ich
nicht.
daraus etwa, dass du Vorbehalt gegen Marzahn hast?
Nein, aber, naja, vielleicht ein bisschen. Aber das, woran es mich halt wirklich so erinnert, so diese Marzahn-Hellersdorfer Plattenbauten, halt noch so wirklich, wobei eigentlich mehr Ilmenau, was ja, ne, gibt ja gewisse Überschneidungen, was DDR-Architektur angeht. Aber sind halt diese Plattenbauten noch so richtig mit diesem Treppenvorsatz, wo die Eingangstür so ein bisschen höher gelegen ist und wo du so fünf
Ich bin
Treppen.
ein Wessi und ich bin auch erst nach dem Mauerfall geboren, also
Die
ich weiß
Häuser
nicht, was du sagst.
stehen noch. Aber ja, man fährt da nicht hin, ne? Aber also es war
Ich war in
halt.
meinem Leben tatsächlich noch nie in Marzahn, glaube ich, also noch nie bewusst.
Ja, also gut, Marzahn ist mir noch was anderes. Mein Vater wohnt in Hellersdorf. Und das ist ja auch schon einige, mittlerweile Jahrzehnte her, dass ich das letzte Mal da war. Aber also mich erinnert es schon irgendwie so ein bisschen an Ilmenau, also Studienzeiten in diese Plattenbauten irgendwie am Stadtrand, wo du halt so. Das war halt auch wirklich. In Oyonnax mit Schild dran, passen Sie auf, hier werden Müllsäcke aus dem Fenster geworfen und das, also
Duisburg-Marxloh.
das war, ja, ich meine, es ist eine Industriestadt, ne? Da führt ja kein Weg dran vorbei. Es ist eine Industriestadt, es ist jetzt nicht unbedingt ein Ort, der bekannt ist für seine atemberaubende Schönheit. Es ist bekannt als Silicon Valley. Als Plastikindustrie und das ist das, aber ich war dann in der Touri-Info und ja, sie haben mir 5 Dinge empfohlen und alle waren mindestens 50 Kilometer entfernt.
Aber was hast du denn da gemacht? Weil die haben ja auch auswärts gespielt, oder? Hast
Nee,
du auf dem Land gespielt?
die
Nee.
haben zu Hause gespielt.
Gegen wen denn?
Gegen
Kannst du da, weil wir
Colomiers.
haben.
Die haben zu Hause gegen Colomiers gespielt.
Und war es das Spiel dann wenigstens besser?
Also, die Stadionerfahrung war so eine Sache. Also, es muss man erstmal irgendwie angefangen davon, dass dieses Stadion erst eine Stunde vor Ankick aufgemacht hat.
Das ist hart.
Das ist schon echt hart. Vor allem als jemand. Also, ich bin ja gerne 2 Stunden vor Ankick da. Also, ich weiß, es ist viel zu früh und ich sitze eine Dreiviertelstunde dumm rum. Aber ich gehe dann noch gerne in die halbleere Boutique. Ich kaufe mir gerne was zu essen, ohne mich anzustellen. Ich hole mir was zu trinken. Und in dem Fall war es dann halt gut. Ich hatte eine halbe Stunde. Und es ist ja ein wirklich wildes Ding, weil es sind ja 3 Stahltribünen eigentlich und die eine Stahltribüne haben sie so über das alte Stadion, über die alte Haupttribüne rübergebaut. Also ein ganz wildes Stadion. Ja, ich bin in den Fanshop, war okay. Bin dann zum Getränkestand gegangen und bin erstmal angekommen und die Frau, ach, wenn Sie schon mal hier sind, ne, Sie sind ja relativ groß, können mir jetzt helfen beim Zumachen. So, ja klar, natürlich helfe ich hier mit den Getränkestand zuzumachen, natürlich.
Muss wissen, Oyonnax hat letztes Jahr, was ist letztes Jahr, letzte Saison, vorletzte Saison noch in der Top 14 gespielt.
Ja, also zuschauertechnisch, eigentlich war es in Ordnung. Also es waren irgendwie 5.500 Leute oder so waren da. Das ist eigentlich für einen 22.000 Einwohnerort nicht schlecht. Aber es, ja, es ist halt trotzdem, zwei Drittel des Stadions sind leer. Pluspunkte gibt es dafür, dass sie anstatt der Sirene am Ende des der Halbzeit ein Alpenhornquartett hatten. Das war ganz nett. Aber ansonsten merkt man, also es war halt irgendwo, du sagst, ja, klar, Verein ist noch nicht mega etabliert. Aber ich frage mich halt, was los gewesen wäre. Die hatten halt unter anderem so eine Trommelgruppe, so mit 20 Trommeln. Und ich frage mich halt, was in Po los gewesen wäre, in Bayonne, in Perpignan, wenn eine 20-köpfige Trommelgruppe es gewagt hätte, die Vereinshymne zu übertönen.
Ja,
Was?
okay.
Das war irgendwie so ein bisschen wild. Ja, das Spiel selbst, Coulommiers sahen lange nicht so aus, als würden sie irgendwas auf die Reihe kriegen. 30, 21 am Ende. Das, was ein bisschen wild war, dass die Erhöhung haben sie alle gekriegt, aber beide Kicker haben, also ich glaube, der Kicker von Coulommiers hat 5 von 5 Penalties daneben gesetzt und der von Oyonnax hat, ich glaube, 6 von 8 daneben gesetzt. Also keine Ahnung, was da los war. Es war nicht windig, es war nicht. Ja, aber die Erhöhungen haben funktioniert. Am Ende, ja, 30, 21, ein solides Spiel. Coulommiers, die. Ja, also sie sind am Ende rangekommen, als das Spiel schon entschieden war. Wobei eigentlich nicht. Eigentlich haben sie zwischenzeitlich, sind sie, glaube ich, sogar in Führung gegangen. Ja, aber das Spiel war dann trotzdem relativ früh entschieden. Also nach einer Stunde oder so war das Spiel eigentlich durch. Nicht so durch wie ein anderes Spiel, bei dem ich war, aber durch. Das war dann okay. Aber es war natürlich schon so, dass man sagt, naja, also.
Richtig gefallen hat es dir nicht, oder wie?
Ich müsste nicht nochmal hin. Es war
Du bist
schön.
nicht restlos überzeugt.
Ich kann es auf meiner Liste abhaken. Da bin ich zufrieden, aber. Es war jetzt kein Highlight.
Okay.
Also es.
Aber immerhin, es war eine Erfahrung und die will man ja nicht messen, ne? Missen, ne? Also,
Ja, aber es ist halt
du bist um
auch.
eine Erfahrung reicher.
Das, was man halt so. Ich hatte ja dieses Kontrastprogramm dann am Abend danach in der Bonne und das war ja in Oyonnax. Das Einzige, was an Stimmung war. Gut, das Einzige, was wirklich an lokaler Stimmung war, waren die Alpenhörner, aber ansonsten.
Ja, und
Es.
die Trommler doch auch, oder? Die haben auch Stimmung gemacht.
Ja, die haben Lärm gemacht. Aber das kommt dann
Okay.
irgendwie auch so wieder so mit rein, weil es war laut. Dadurch, dass das ja diese drei Stahltribünen sind, haben sie ja alle irgendwie rumgetrommelt und rumgehämmert auf dem Stahlboden. Und es war laut. Aber es war halt einfach, ich
War
finde,
es schön? War es schön?
nein. Und das ist halt immer so eine Sache. Und das war dann am Abend danach in der Bonne, war es dann halt so dieses Kontrastprogramm. Wo es auch, also ich habe das Stadion schon lange, also ja, es war deutlich voller schon in der letzten Saison, aber ich habe seit langem nicht mehr so voll gesehen bei einem Spiel, bei dem ich tatsächlich vor Ort war. Waren auch knapp 6.000 Leute auf der Tribüne. Und das ist halt eine ganz andere Selbstverständlichkeit, wenn du dich umguckst und da sitzen Christian Labi, der seinen Sohn anguckt, da sitzen Canal+-Kommentatoren, da sitzen. Der amtierende Trainerstab von Béziers, von Perpignan sind im Stadion. Also von Perpignan war es, also Franck Azema war nicht da, aber zwei Co-Trainer waren da. Das ist schon irgendwie was anderes, so eine andere Selbstverständlichkeit, irgendwie so ein ganz anderes Publikum und also auch so diese Überschneidung, das hat, war in Valence, war es irgendwie nochmal so, auch nochmal dieses. Wo du auch merkst, okay, da sind irgendwie 100 Jahre, 120 Jahre Tradition dazwischen.
Aber Narbonne kennst du jetzt ja auch eigentlich schon in- und auswendig, ne? Also.
Ja, aber es ist immer wieder schön. Man, es ist natürlich auch so nach Hause kommen, ne? Ist schon irgendwie Wohnzimmer.
Aber wenn du jetzt nach Narbonne gehst, gehst du dann auch in den Fanshop überhaupt?
Ja, natürlich.
Okay.
Ich habe ihn
Kommst
gleich.
trotzdem 2 Stunden vorm Spiel, sagst
Natürlich, ich meine, den Fanshop habe ich lang genug geleitet. Ich will ja
Das
sehen,
hast du denn
was.
erstmal leer gekauft?
Gott, nein. Wobei, ich habe mir nochmal ein T-Shirt gekauft von den Restposten vom letzten Jahr. Aber sie sind ja leider wieder bei Schilton. Und.
Waren sie nicht bei Adidas noch?
Nee, Adidas war vor einer Weile und dann waren sie. Also, Adidas war bis 2017 oder so.
Okay.
Und dann waren sie ein, 2 Jahre bei Schilton. Und dann sind sie ja zu Nike, beziehungsweise Urubi Nike. Und sind von da aus dann jetzt in diesem Sommer wieder zurück zu Schilton. Und ich. Schilton sagt den meisten hier wahrscheinlich nichts. Weil es ist keine große Marke. Schilton machen seit gefühlten 200 Jahren die Trikots von Bizier. Und Schilton ist so eine. Oh, ich weiß nicht, womit man es vergleichen kann.
Kappa. Nee, nicht mal, ne?
Nee, weil es halt so. Schilton ist halt so eine.
Salasport.
Ja, vielleicht. Es ist. Ich. Der typische, Sch also Schilton ist ja eigentlich eine Modemarke. Und ja, mit starkem Rugby-Bezug, aber Modemarke. Und der typische Schilton-Träger ist mindestens 75 Jahre alt, hat viel mehr Bauch als T-Shirt und sitzt mittags im Park und guckt den Leuten beim Betonspielen zu. Daran ist, an nichts davon ist irgendwas Verwerfliches. Überhaupt nicht.
Hört sich nach
Aber
mir
es.
nach so einem normalen französischen Rentner an, im
Ja.
Süden.
Aber es ist eben nichts, was schreit modern. Und das Auswärtstrikot ist gar nicht mal so hässlich. Aber man nimmt dieses Trikot, man geht näher ran und sieht direkt, ey, die Kragen sind so schlecht verarbeitet. Der Schnitt ist ganz fürchterlich. Und so geil sieht es dann halt nicht aus, dass du sagst, also 90 Euro, wobei gut, es waren zumindest nur 80 Euro, aber 80 Euro für ein T-Shirt, wo ich mir die nächsten 10 Jahre mit nichts anderem damit beschäftigt bin, als mir den Kragen zurechtzuzupfen, habe ich halt auch keinen Bock drauf. Und dafür habe ich halt schon meine 20 Narbonne Trikots im Schrank liegen. Das
Man
ist
kann ja
dann.
auch immer nur eins tragen, ne? Das ist ja das Problem meistens.
Ja. Oder sage
Oder du
ich.
könntest auch durchrotieren, dass du dann in der Halbzeit, dann wechselst du dann oder bei jedem Versuch, bei jedem Punkt ziehst du ein neues Trikot an.
Das finde
Denn
ich
um dich
eigentlich
zu
gar nicht
ärgern,
schlecht.
20 Versuche legt Nabon selten in einem Spiel. Wie viel haben sie denn letztes Mal gelegt? Gegen wen haben sie überhaupt gespielt? Hast du vielleicht
Sie
schon
haben gegen
gesagt?
Rouen gespielt, was
Topspiel
ganz.
also.
Ja, was ganz witzig war, weil letztes Jahr habe ich sie auch gegen Rouen gesehen. Auch irgendwie am dritten Spieltag oder so. Sie haben am Ende klar gewonnen. Und ich glaube sogar mit Offensivbonus gewonnen. Es sind die alten Probleme, die sie haben. 30-16 haben sie gewonnen. Sie
Das ist doch
haben.
ordentlich.
Es war ordentlich. Hätten Rouen gar nicht so ein Spiel zurücklassen müssen. Gedränge, Katastrophe, Gasse weiter nicht gut. Und das ist so ein bisschen, wo du sagst, also es sind halt. Dafür, dass es halt die altbekannten Probleme sind, frage ich mich wirklich, weshalb es jetzt mittlerweile der dritte Trainer ist, der es nicht ansatzweise in den Griff bekommt. Weil so schlecht ist der Kader nicht. Und sie haben einige sehr spektakuläre Versuche gelegt. Aber es sind so diese Basisprobleme, die ihnen spätestens in den Playoffs wieder auf die Füße fallen werden.
Wen findest du denn Laurent Laverne als Fan? Spielt er viel oder gar nicht?
Die ersten beiden Spiele hat er gemacht und die letzten beiden nicht mehr. Aber ich finde ihn solide. Ich glaube, er hat so ein bisschen das Problem der Konkurrenz. Weil ich glaube, wenn er fit ist, wird er so von Christian Labit eher spielen. Weil, ja, Name.
Wissen alle warum.
Ja. Und das ist, glaube ich, eher so dieses Problem. Ich meine, Jubaisons wird sicherlich auch vom Namen her einen gewissen Vorteil haben. Oder ist meistens ja dann doch eher auf der 7. Aber bis jetzt hat er noch nicht mega viel gespielt. Das, was er gemacht hat, war gut. Er hat noch nicht mega viel gemacht.
Ja, ich frage, weil es mein Kumpel ist. Aber gut, hört sich ja gar nicht mal so schlecht an. Und dann also nach Bonn geguckt, besser schon mal besser als Oyonnax, war aber auch nicht so schwer, fairerweise. Und dann, wie lange in der Bonn geblieben?
Nur einen halben Tag noch. Und dann
Und
sind
dann direkt nach
wir.
Valence direkt runter, oder wie?
Nee, da waren wir erst noch in Katalonien, in Collioure und in Banyuls. Und natürlich in Perpignan im Fanshop natürlich. Mich sehr ausgiebig mit Trikots eingedeckt in diesem Urlaub. Genau, und waren dann noch bei Roquefort, was einigen von euch vielleicht.
Käse essen.
Ja, Käse essen und hatten einen wunderbaren Wasserturm für uns. Da haben wir uns mal was gegönnt. So ein Wasserturm in so einem kleinen Kaff mitten im Nirgendwo, wo wir nicht mal irgendwie wirklich Internet hatten. Oder sagen wir zumindest etwas sporadisch. Das war aber ganz schön. Das ist auch der Grund, weshalb es letzte Woche keine Podcast-Folge gab. Das hat das, also selbst mit mobilem Netz hat das nicht ganz hingehauen. Genau, und sind dann von da aus nach Valence gefahren. Was ja nicht so weit war, also es waren irgendwie 3 Stunden, 3,5 Stunden. Und das war spannend. Also einerseits, also es war ein spannendes.
Erzähl.
Es ist irgendwie schwer in Worte zu fassen, weil es irgendwie.
Gegen wen haben Sie überhaupt gespielt?
Sie haben gegen Swayong-Ulem gespielt,
Okay.
um dem Pro de Deux-Teil etwas vorwegzunehmen. Sie haben 31-0 gewonnen. Wobei es die erste Halbzeit, also ich glaube die erste halbe Stunde war es noch 0-0. Haben sich beide so ein bisschen. Sich beide nicht viel genommen und dann ist Valence mit dem Spiel davon gerannt. Swayong-Ulem bis jetzt sehr enttäuschend diese Saison. Also global gesehen. Aber auch da hat man irgendwie gemerkt, das ist noch ein recht junger Verein. Also die Spieltagsorganisation fand ich gar nicht schlecht. 2 Stunden vor Ankick haben sie aufgemacht, das war in Ordnung. Gab eine große Zahl an Foodtrucks, also 6 oder 7 Foodtrucks gab es, wobei man natürlich kritisieren kann, dass davon 4 mal Burger waren. Aber das ist dann vielleicht, auch Valence hat nur 60.000 Einwohner, auch da muss man
Das liegt
vielleicht.
aber auch, das liegt, glaube ich, aber auch an den Konsumenten. Die essen einfach alle Burger. So, die haben einfach keine Ahnung von Kulinarik, dann essen die einen Burger.
Ja, aber weißt du, die
Oder
aus.
kein Geld. Gibt's ja auch manchmal. Muss halt, ne? Muss halt massentaugliches Essen anbieten.
Ja, aber ich glaube, es gibt, glaube ich, wahrscheinlich einfach an diesem Ort nicht viel anderes. Aber ich hätte mir eine Pizza holen können, wo ich
Hätte ich
denke,
tatsächlich getippt. Pizza und Burger, das geht
ja,
immer.
Pizza, 4 mal Burger, einmal Churros und ein Stand mit Cordon Bleu. Das war
Churros
dann.
auch geil.
Ja, finde ich auch. Cordon Bleu hätte ich auch irgendwie spannend gefunden, aber ich will halt nichts Heißes, Frittiertes in einer dünnen Papiertüte in die Hand gedrückt bekommen. Es ist dann irgendwie, ich finde das schwierig zu essen und gut, die hätten das dann natürlich, bei meiner Frau da, die ist ja vegan, das ist veganes Cordon Bleu gibt es relativ selten. Und zumindest an dem einen Burgerstand gab es halt einen veganen Burger, also dann kriegst das funktioniert ja dann auch irgendwie. Aber ja, das ist dann irgendwo. Ich fand es dann recht spannend, dass du quasi überhaupt erst in Richtung Tribünen gekommen bist, nachdem, also erst nach einer Stunde in Richtung Tribünen gekommen bist. Also eine Stunde haben sie dich quasi in diesem Food Court Bereich gehalten und dann konntest du in
Haben Sie nicht
Richtung.
erstmal gemolken? Haben Sie den Fan erstmal, ne? Haben Sie erstmal die
Es
Coda aus der Tasche gezogen?
war auch super. Also natürlich war ich dann auch in diesem Fenster, in dem Shopzelt, also so ein kleiner Pavillon mit Fanshop drin und die hatten ja nicht wirklich was. Die hatten ein T-Shirt, Heim- und Auswärtstrikot, ein Pullover und 2 Cappies. Und dann waren da aber irgendwie 8 oder 9 Freiwillige drin oder Ehrenamtliche drin, von denen dich 7 irgendwie zum Beraten irgendwie eingeteilt waren. Und das heißt, ihr habt hier mehr beratende Menschen als Artikel.
Das ist top, aber immerhin sind die Menschen motiviert.
Ja, absolut, aber es war dann irgendwo, du sagst, okay, aber hier sind nur 2 Kassen. Als ich in der Schlange stand, wurde ich von 5 Leuten angesprochen, ob sie mir helfen können. Ich so, ja, ihr könnt Kasse aufmachen, aber gab's hier nicht. Nee, vollkommen in Ordnung, Auswärtstrikot gekauft, bin zufrieden. Und meine, ja, klar, Laufbahn zwischen zwischen Tribüne und Feld ist nicht ideal, aber das war in Ordnung. Es war halt auch da, hat man irgendwie gemerkt, auch da Zuschauerzahl volle Norm, 5.500 ungefähr. Also ich glaube 5.200 offiziell oder 5.300. Aber es war irgendwie sehr merkwürdig, weil die Hälfte der Zeit, wenn der Schiedsrichter irgendwas gepfiffen hat, hat sich die halbe Tribüne in Richtung Videoleinwand umzudrehen, um zu verstehen, was der Schiedsrichter gepfiffen hat. So sehr, das hättest du in der Bonne nicht gesehen. In der Bonne wären sie noch 2 Minuten danach mit Pfeifen beschäftigt gewesen, aber das ist eine andere Geschichte.
Kommen wir später zu Papillon und so, sag ich mal. Bleibt dran.
Und die Hälfte der Zeit irgendwo mit, wo du sagst, die springen auf und jubeln an Momenten, wo du sagst, aber hier passiert gerade gar nichts. Die sind mitten im Nirgendwo des Feldes. Hier passiert gerade gar nichts. Warum jubelt ihr? Es ist irgendwie so eine gewisse Arroganz natürlich von meiner Seite, das irgendwie überhaupt anzusprechen, weil der Enthusiasmus ist ja offensichtlich da und dann sollte es auch keine Rolle spielen, ob es nur ein Connoisseur-Publikum wie in Toulon ist oder nicht.
Hauptsache, es ist ein Publikum da.
Es ist ein Publikum da und es ist ein begeistertes Publikum da und das Ergebnis hat ja in jedem Fall fürs Heimpublikum auch absolut gestimmt. Auch ein Stadion, wo ich sage, kann ich mir auch durchaus vorstellen, nochmal hinzufahren, vor allem wenn es einmal renoviert ist und die Laufbahn nicht mehr da ist. Aber es war irgendwie, ja, es war eine spannende Erfahrung. War eine recht spannende Erfahrung. Aber es war auch mal schön, weil
Aber
so.
hört sich doch ganz gut an. Dann hast du Valence gesehen und dann hast du dich vom Acker gemacht, oder wie?
Dann haben wir uns vom Acker gemacht, ja. Dann sind wir schon wieder auf dem Heimweg. Recht kurzer Urlaub. Meine, kennst du aus den letzten Jahren, wo es dann mindestens 6, meistens 7 Spiele waren, in diesem Jahr nur 3. Wir haben hier noch ein bisschen was nachzuholen, was hoffentlich auch klappt. Wenn
Nö, der
nee,
ist ja auch noch
ist
auf
in
deiner
jedem.
Liste, warst ja auch noch nie.
Ist auf meiner Liste, war ich noch nie. Urlaubstage habe ich noch mehr als genug. Bin ich mal gespannt. Sollte eigentlich klappen.
Ja, hoffentlich. Wir sind ja auch ganz gut ja, in die Saison gestartet. Bevor wir aber dazu kommen, fangen wir vielleicht mal mit den News an. Einfach, um es zu erwähnen, vorneweg, Bordeaux, Toulouse, die Frauen wieder auf Canal Plus. Und da haben sie auch noch einen neuen Hauptsponsor dazu gewonnen, einen Namenssponsor gewonnen, und zwar AXA. Versicherungsunternehmen, top, mega, dass es da vorangeht. Frauen-WM ja auch im vollen Gange. Geht ja dann dieses Wochenende zu Ende, wenn ich richtig informiert bin. Weil leider ohne die Franzosen werden wahrscheinlich die Engländer gewinnen, aber
Ja, sie können zumindest noch Bronze gewinnen. Ob das gegen Neuseeland realistisch ist, müssen wir mal schauen.
kicken wir mal, wa? Aber ist auf jeden Fall ein voller Erfolg gewesen, die Frauen-WM. Dementsprechend, die Entwicklung geht eben auch in Frankreich weiter. Top-14, Unwetter, Frankreich, Nevers, was ist passiert? Das Spiel Toulon-La Rochelle abgesagt, weil Wassermassen vom Himmel gefallen sind, sondergleichen. Was lustig ist, denn am gleichen Tag, also am Sonntag, wäre auch das Klassiko im Fußball gewesen, also Paris Saint-Germain gegen Marseille. Dieses Spiel wurde sofort abgesagt, da hat man sich gedacht, das müssen wir gar nicht erst ansetzen, das verschieben wir auf Montag. Und die Rugby-Spieler haben gedacht, ja, nee, wir sind richtige Männer, wir spielen einfach. Ne? Aber gut, das Wetter war natürlich
Also,
Überraschung ziemlich gleich wie das in Marseille, ist ja auch nicht so weit voneinander entfernt. Dementsprechend das Spiel auch auf den 2.
nur
November
mal
verschoben
kurz,
worden.
um euch nochmal ein Bild zu zeichnen, weil schlechtes Wetter ist schon, ich meine, es ist nicht falsch, aber es ist
Die
halt.
Autos sind weggeschwommen worden, so mäßig.
Du hast, wenn du in der Tiefgarage geparkt hattest, musstest du einen Schnorchel nehmen, um überhaupt in Richtung deines Autos zu kommen. Also es ist kein Witz, wenn ich sage, das Stadion stand unter Wasser. Die Tribünen, wenn du die Treppe runtergegangen bist, also du hättest auch. Da brauchst du
Wir
irgendwie.
damals, wir haben da noch gespielt, die sind einfach alle nicht hart heutzutage, die
Diese
Jugend.
Tribüne bist du ohne ein 4x4 Geländewagen gar nicht hochgekommen. Aber
Alles soft.
ja, es ist irgendwie, ja, dass sie überhaupt gedacht haben, dass sie das Spiel spielen können, ist wild und es ist eigentlich, ist es, dass du sagst, also dass du dafür diese 1000, 2000 Fans, die sich gedacht haben, naja, vielleicht, und dann auf der Tribüne sich auf die Tribüne verirrt haben, eigentlich ist das schon fast fahrlässig, die bei diesen Witterungsbedingungen aus dem Haus zu holen. Aber gut.
Sie haben es alle überlebt, soweit wir wissen.
Es lief im Rugby aktuell zu gut, man braucht mal wieder eine Peinlichkeit.
Sonst war es aber eigentlich ein schöner Spieltag in der Top 14, da können wir auch mal gleich drauf blicken. Einige Ergebnisse kann man aber auch schon abhaken. Castres gewinnt 48 zu 17 gegen Bayonne, Bordeaux gewinnt zu Hause 71 zu 24 gegen Montauban. Alles keine Überraschungen. Eine Überraschung gab es dann doch, obwohl das Ergebnis erstmal jetzt auch ziemlich hoch ist und normalerweise übersprungen worden wäre, und zwar Montpellier gewinnt gegen den amtierenden Meister. Nee, doch,
Ja.
amtierenden Meister. 44 zu 17 gewinnt gegen Toulouse vom größten Publikum seit der Saison 21-22. Und zudem ist es auch der erste Sieg gegen Toulouse seit 2019 und die höchste Niederlage von Toulouse seit 2021. Und Toulouse ja schon im Heimspiel gegen Perpignan nicht perfekt gewesen. Hugo Moala hat ja dann ja auch vor laufenden Kameras dem Team eingeschenkt. Jetzt die nächste große Niederlage. Ja, was macht man jetzt? Zündet man jetzt die nächste Stufe als Fan? Stimmt man das Trainingsgelände? Hertha-Fans wissen Bescheid.
Ich meine, ich finde es halt ein bisschen, ich finde es ein bisschen schwierig, weil es ist ja irgendwo. Man ist von Toulouse anderes gewohnt. Montpellier mit einem unglaublich dominanten Gedränge, also ich glaube, in 5 von 6 Gedrängen von Toulouse, mit Einwurf von Toulouse haben sie ein Penalty rausgeholt. Ich meine, es ist Montpellier, wobei ich weiß gar nicht, ob Montpellier so viel mehr Testspiele hatte. Toulouse hatten nur das eine Testspiel gegen Vannes. Sie hatten 2, 3 echt lange Saisons, wo sie den Spielern in diesem Sommer sehr viel Ruhe gegeben haben. Und dann ist eben, also für mich ist eben halt so diese Frage, sind Toulouse einfach wirklich aktuell nicht so gut? Oder ist es einfach eine Frage von, sie haben noch nicht ganz zueinander gefunden?
Sagst du, noch nicht warm gespielt?
Ich weiß es nicht. Also ich meine, es ist, man muss einfach sagen, gewisse. Wobei ich es ja auch irgendwie wild fand, wo sie dann noch irgendwie im Sommer gesagt haben, naja, wir hatten nicht wirklich Bedarf an Spielern, aber wir haben jetzt einfach mal 2 Spieler geholt, bei denen wir gesagt haben, ja, gucken wir mal, was passiert. Du sagst ja, das ist ja schön, dass Toulouse an einem Punkt sind, wo sie einfach sagen können, hey, ja, fuck around, ne? Schauen wir mal, was passiert. Aber ein Teddy Thomas hat echt nicht gut gespielt. Muss man halt auch einfach so sagen, dass da so ein bisschen, ja, das lief nicht gut. Jean-Jory Colombe ist auch so ein Spiel, wo man sagt, ja, der könnte echt gut sein, aber ist er aktuell noch nicht wirklich. Es ist aktuell noch wirklich, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach der Fakt von Montpellier waren echt gut.
Das kann man ja auch mal einfach honorieren, ne? Dass der Gegner besser ist. Wobei ich aber auch glaube, dass wer auch immer nächste Woche in Toulouse ran muss oder dieses Wochenende, das wird auf jeden Fall ähnlich wie in Bordeaux, haben ja gegen Racing verloren, das letzten Spiel oder vorletzten Spieltag und haben dann die Antwort auf dem Fuße gegeben, wie man so schön
Ja.
sagt. Und ich denke, Ähnliches werden wir auch in Toulouse erwarten dürfen. Ja, bis jetzt aber, denke ich mal, für Toulouse-Fans eine Enttäuschung gewesen, dieser Saisonstart. Wobei ich glaube, da kann man alle beruhigen, die werden schon in die Spur finden. Wer auch in die Spur gefunden hat, und das zum Jubiläum, ist Clermont-Ferrand, haben die ersten Punkte verbuchen dürfen, 50 zu 27 gegen Pau gewinnen dürfen, können. Ich war selbst im Stadion, habe ja noch gerne noch den einen oder anderen in Clermont. Ist ja 3 Monate her, da war ich ja noch selber. Dementsprechend auch vor Ort gewesen. Und die erste Halbzeit hat sich dann doch ein bisschen komplizierter dargestellt, als man das sich gewünscht hätte. Aber dann ist er in der zweiten Halbzeit weggezogen mit gewohntem starken Maul, starken Stürmern und hat dann auch, denke ich, verdient gewonnen.
Ich hoffe, ich drücke Ihnen die Daumen, dass es besser läuft. Bonner ist in seiner 100. Erstligasaison abgestiegen. Ich drücke Clermont die Daumen, dass es besser läuft. Aber ich meine, Harry Plummer wird ja schon als dann der nächste Brock James gefeiert.
Der Goat, er ist einfach der Goat, der 3 Spiele gemacht, er wird einfach der Goat.
Ich persönlich glaube es erst, wenn er Handschuhe trägt. Bis dahin halte ich das für unwahrscheinlich. Aber ja, meine fantastische Angelegenheit. Am Ende 50 Punkte, das war ja dann doch relativ eindeutig, dass sie es geschafft haben, in den letzten 5 Minuten oder was nochmal den Offensivbonus zu holen. Kann man echt nicht meckern.
Nö, überhaupt nicht. Vor allem 100 Jahre erste Liga, dann waren auch die Les Anciens waren dann auch alle da, waren gleich gekleidet, hatten alle ein weißes Hemd an und waren dann im ganzen Stadion gut erkennbar und verteilt. Und es war leider nicht ganz ausverkauft, also guichet fermé war es dann doch nicht, aber ich denke mal so 15.000 waren dann schon da und die Stimmung war dementsprechend auch gut. Ich meine, ein bisschen Druck war ja schon da, man sieht, die ersten beiden Spiele verloren, das erste Heimspiel auch verloren gegen ein Toulouse, was vermeintlich eine Formschwäche hat. Vermeintlich, ja, haben immerhin es geschafft, Marcel Michelin zu gewinnen. Und ja, wird man sehen, jetzt wie es bei Clermont weitergeht, sind ja nächstes Wochenende in Stade Français und ich denke, das wird auswärts eine schwere Angelegenheit werden.
Davon ist auszugehen. Wobei Paris, meine
Fast in
Puppe.
Lyon gewonnen, da sind wir auch schon beim nächsten Spiel. Wir haben 42 zu 37 gewonnen, ist verloren. Schon nicht schlecht, oder? Auswärts in Lyon.
Was war die Überschrift? Die gute Nachricht: In Lyon ist jedes Spiel spannend, die schlechte ist, müsste es nicht sein. Also
Erzähl uns mehr. Klär uns auf.
Lyon haben, und da erinnern Sie mich so ein bisschen an Narbonne, haben ja auch den einen oder anderen ehemaligen Spieler aus Narbonne auf dem Feld gehabt, aber es ist halt immer, dass du sagst, also eigentlich hatte Lyon das Spiel in der Hand. Eigentlich haben sie es kontrolliert. Eigentlich waren sie weggezogen. Und dass sie dann nochmal in eine Situation kommt, wo Stade Français mit dem letzten Ball das Spiel noch gewinnen können, oder zumindest ausgleichen können. Eigentlich darf dir das nicht passieren als Top-Team. Jetzt kann man darüber streiten, ob Lyon ein Top-Team ist, aber sie möchten es ja gerne sein. Was hat der Präsident hat einen Meistertitel bis 2030 ausgerufen. Da darf dir dann sowas eigentlich nicht wieder und wieder passieren, dass du zu Hause diese Super-Rugby-Ergebnisse hast, bei denen du eine eigentliche klare Führung nur fast weggibst. Aber vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen strikt. Aber finde ich eigentlich.
Ihr wisst ja, wie ich denke, gewonnen ist gewonnen, ey. Also, das ist 4 Punkte genommen, in die Hosentasche gesteckt.
Ja,
Die
aber
kann dann keiner
weißt
mehr wegnehmen.
du, das geht so lange gut, bis es sehr schief geht.
Ja, bis du halt irgendwann nicht mehr die 4 Punkte in der Hosentasche hast, ne? Aber gut, solange müssen wir ein bisschen noch warten. Und da kommen wir auch schon, denke ich mal, zum Aufregerspiel. Hosentasche, jetzt weiß ich keinen guten Übergang, aber Bierbecher, könnte man sagen. Perpignan, die ja noch so gut auswärts in Toulouse performt haben, spielen jetzt gegen Racing. Ein Racing, was mich wirklich beeindruckt, was mit Spielwitz spielt, in einer tollen Achse. Zwei junge Neuner, einen jungen Zehner. Und nach dieser Demontage in Lyon zu Hause gegen Bordeaux gewonnen, amtierenden Champions Cup-Sieger. Und jetzt auswärts in Perpignan, 15:28. Ja, haben zur Belohnung auch ein paar Bierbecher von den Fans abbekommen. Durften sie ein bisschen Bier trinken, bevor es abgepfiffen wurde.
Also ich meine,
Hat also schnell
Bierdusche
Rugby-Welt für
hat eine
einige
gute
Furore
Tradition.
gesorgt, ne? Ja.
Ja, ich meine, vielleicht mal angefangen beim Sportlichen, um uns die schönen Sachen richtig aufzuheben. Perpignan mit drei Niederlagen aus drei Spielen, zweimal zu Hause verloren, wo du noch sagst, gegen Racing, ungern, aber meinethalben, aber kam natürlich nach der Auftaktniederlage gegen Bayonne ein Spiel, das Perpignan eigentlich historisch gewinnen muss. Und die Fans sind echt mies drauf in dem wievielten Mauern-Saisonstart in Folge. Ist keine Entschuldigung, keine Ausrede für irgendwas. Und ja, Perpignan ist ein Verein, deren Fans regelmäßig auffallen. Gut, manche Sachen finde ich ein bisschen albern. Also Mittelfingergate sehe ich immer noch nicht als ein Thema. Aber ja, dass du sagst, ja, cool, frisch gemachte Stehplätze und dann gibt es eine Rangelei am Spielfeldrand. Und ich glaube, wenn ich die Zeitline richtig verstanden habe, hat sich erst ein Fan auf dem Feld in die Rangelei eingemischt und dann sind die Bierbecher geflogen. Jetzt kann man
Der wurde ja
natürlich.
dann auch ja so abtransportiert dann, der Fan. Das war auch eigentlich legendäre Bilder. Es gab mal einmal eine Szene, da ist, glaube ich, der Bruder von Sicko Makalu ist auch aufs Spielfeld gesprungen. Jetzt Podcast beenden und das bei YouTube bitte eingeben, das ist legendär.
Danach könnt ihr euch noch angucken, wie Imanol Arredondo Nurki im Baskenderby versucht, seinen Vater vom Spielfeld zu kriegen. Wurde ja auch über Jahre lang quittiert, jedes Mal, wenn er in Bayern war, dass er doch seinen Vater rufen soll. Aber ja, es ist, ich meine, es ist, ich wollte
Das
gerade sagen, es.
war das Deal. Das war zu Zeiten, wo es noch keinen Videoschiedsrichter gab. Da konnte man auch ich, dann ging es auch ab. Das ist ja heute nicht mehr. Ne? Heute ist ja nicht mehr. Heute kann ja jeder.
Bessere Zeiten. Naja, nicht.
Es ist so genial. Ich gucke mir das sofort an. Marc, Redekurs.
Es ist natürlich, ich wollte gerade sagen, es ist lange her, dass es passiert ist, dass ein Fan sich irgendwo eingemischt hat, aber das stimmt nicht. In Perpignan, Grenoble, gab es auch schon einen Zwischenfall mit Fans von Perpignan. Wobei auch da, also ja, nicht, wir haben hier im Podcast ausführlich drüber geredet, nicht brillant, aber auch keine Vollkatastrophe, aber es häuft sich natürlich irgendwie schon und auch jetzt wird es wieder teuer. Zum wiederholten Mal wird es für Perpignan teuer. Und dann ist natürlich auch wieder dieses Frage, die Frage, sie haben nach dem Zwischenfall in Grenoble, haben sie eine Stadionsperre auf Bewährung gekriegt. Eigentlich müsste die dann jetzt auch eingelöst werden. Plus vielleicht was obendrauf. Also mal schauen. Nach allem, was sie über den Sommer ins Stadion investiert haben, verbringen sie vielleicht den Rest der Saison in Béziers. Also mal schauen. Mal schauen. Aber ja, es ist schon, also wirklich nicht die beste Werbung, weder für den Verein noch für den Sport. Gut, ich meine, man muss es natürlich irgendwie in Relation sehen. Das letzte Mal, dass das PSG in Marseille gespielt hat, haben sie Backsteine auf den Bus von PSG geworfen. Man muss es in Relation sehen, ne? Aber das ist ja es geht natürlich trotzdem nicht.
Unnötig ist es natürlich trotzdem, ne? Das ist man.
Ob es jetzt die Maßnahme ist, dass man in den Stehbereichen kein Bier mehr mit hinnehmen darf, oh, weiß ich auch nicht. Also das ist dann jetzt irgendwie so, ja, die betroffene Person hat Stadionverbot gekriegt und eine Klage am Hals und die betroffenen Personen, die Bierbecher geworfen haben, sind auch gefunden und werden wohl auch ein Stadionverbot kriegen. Eigentlich ist damit ja erstmal alles erreicht. Und dann gehen sie stattdessen zum Rugby-League-Spiel und da gehören sie ja irgendwie auch hin. Ne?
So nämlich. Haben wir das Problem auch gelöst. Haben wir das Problem auch gelöst und können endlich auf die Liga zu sprechen kommen, die wirklich interessant ist, wo man auch mit Herz gespielt wird. Auch hier gibt es einige Ergebnisse, die kann man abhaken. Wann eigentlich ist als Topspiel, ja, wo als Topspiel wurde das verkauft. Wann aber wenig Topspiel, war Demontage, wann gewinnt 40 zu 7 gegen Provence. Erik spielt durch. Biarritz kommen wir nachher zu, eigentlich ziemlich interessant, aber Béziers ja, gewinnt eigentlich 43 zu 9 gegen Montemasson, geschenkt. Colomiers macht das selber mit Aurillac, 38-13, geschenkt. Und Valence, die gewinnt sogar zu 0, 31 zu 0 gegen Sfax Angoulême, auch geschenkt. Alles Ergebnisse, die nicht so wichtig sind. Ein Ergebnis ist dann aber doch wichtig, denn alle Teams in der Pro D2 haben jetzt ein Spiel verloren, auch Brief. Die verlieren nämlich erschreckend deutlich in Biarritz 41 zu 20. Das ist schon wirklich deutlich, weil Biarritz jetzt auch kein Team ist, was Rugby spielen würde von einem anderen Planeten. Und ja auch vom Budget, also wirklich nicht mal die Hälfte von dem hat, was Brief hat. Und dann so zu verlieren, 21 Punkte Unterschied, Biarritz diesen ja, offensiven Bonuspunkt zu geben, ich fand schon überraschend. Und das sind so ein bisschen die gleichen Probleme wie auch schon letzte Saison bei Brief zu erkennen.
Ja, ich meine, Biarritz haben, glaube ich, einen recht guten Sommer gehabt, wenn man jetzt mal nur das Sportliche sieht. Ich glaube, der Kunstrasen kommt ihnen echt zugute, auch wenn natürlich Kunstrasen immer so ein Thema ist. Aber es ist ja dann doch ein Team, das gerne.
Ja, mega der Kunstrasen. Ich liebe Kunstrasen.
Aber sie spielen ja schon schnell einen Rugby, oder sie versuchen zumindest. Und das ist in einem regenreichen Ort, der Biarritz ja nun mal ist, natürlich sehr, sehr schwierig, wenn du dann kontinuierlich einen schweren Rasen hast. Und sie haben jetzt zu Hause beide Spiele hoch gewonnen, sie haben auswärts beide Spiele hoch verloren. Oder beide Spiele, zumindest ein Spiel in Colomiers hoch verloren. Aber zumindest zu Hause sind sie ja schon relativ dominant. Gegen Bizet am ersten Spieltag haben sie auch mit über 40 Punkten gewonnen. Aber ja, Brief, sie haben auch in DAX schon geschwächelt. So richtig überzeugend sind sie auch in diesem Jahr noch nicht. Also.
Ja, irgendwie fehlt es an der Spielidee auch die Hintermannschaft einzubeziehen. Das sind dann oft Zufallsprodukte. Ich meine, das ist ja, war auch fairerweise bei Berizzo gab es ja auch einige Dinge, die dann mehr durch Glück als Verstand entstanden sind, aber von einem Team wie Brief, mit diesen Spielern, mit diesem Gehalt auch, was die Leute da bekommen, müsste eigentlich mehr drin sein.
Ja, und ich
Also
glaube,
muss
man.
eigentlich jedes Spiel gewinnen. Punkt.
Ja, und Auftakt gegen Wann nur unentschieden. Und das sind wir mal ehrlich, es hätte Wann auch, wenn
Gewinnen
sie.
müssen sogar, kriegen ja sogar eine rote Karte nach 5 Minuten oder so.
Also war schon nicht ein. Also war eigentlich schon, dass man sagt, okay, das ist schon mal ein Schuss von Bug. Haben dann, aber ich meine, zumindest auswärts gewonnen ein Spiel. Ja,
Aus Omar, glaube ich, auch. Und Dax, ja.
in DAX haben sie, glaube ich, gewonnen, aber es war auch knapp. Also es war jetzt nicht so, dass man dachte, oh, das ist jetzt ein. Also so wie die Saison von DAX lief, dachte ich eigentlich schon, okay, das ist ein Spiel, das sie hoch gewinnen müssten. Aber am Ende sehr schwer getan. Gegen Valence haben sie hoch gewonnen, 48-10. Und jetzt dann in Biarritz. Ja, es ist. Ich weiß nicht, ob es einfach dieser. Aber eigentlich von der Bilanz her ist es nicht so schlecht. Zwei Siege, ein Unentschieden aus vier
Eine
Spielen.
Niederlage.
Das ist an sich okay. Aber man hat halt natürlich an Brief recht hohe Erwartungen.
Ja, also Brief muss eigentlich jedes Spiel mit einem Bonuspunkt gewinnen, so gefühlt.
Und wenn man es halt mit der Hauptkonkurrenz Wann vergleicht.
Und auch, ich finde auch attraktives Rugby spielen.
Ja.
Das ist ja aktuell, also es gibt ja Rugby-Spiele, kommen wir nachher zu, eine Wehr Grenoble gehört, glaube ich, dazu, die einfach trotz vieler technischer Fehler auf beiden Seiten super attraktiv sind. Weil Intensität stimmt, weil das Spiel Spannung hat, weil es schnell ist, weil die Rucks ein ordentliches Tempo haben. Das ist ein gutes Rugby-Spiel. Also ich bin ja so, ich gehöre zu den Menschen, ich gucke ja auch manchmal kein internationales Rugby, weil es mir einfach zu langweilig ist, weil die Ergebnisse zu klar sind. Ich finde Rugby-Spiel lebt ja davon, dass es spannend ist, dass es schnell ist, dass man nicht tausend ja, Gedränge hat, die ganze Zeit wiederholt werden müssen. Das macht für mich ein gutes Rugby-Spiel aus. Und bei Brief spielen zwar erfolgreiches Rugby, ergebnistechnisch aber nicht attraktives Rugby. Das ist zumindest meine persönliche Überzeugung.
Was ist ein Vergleich, den man nehmen könnte? Gab doch diesen einen Fußballtrainer, der immer Carlo Ancelotti, ist das er das, der so ein Mauerfußball spielt, Titel gewinnt, aber so ein Mauerfußball spielt?
Nee, das ist der von Atletico Madrid. Jetzt, Simone, irgendwas.
Ja, Diego Simeone, irgendwie sowas.
Diego, ja, genau.
Ja. Ja, ist vielleicht
Den
so
Bus
dieser.
parken.
Du gewinnst, klar, ne? Pal Dardai-Fußball zu besten Zeiten. Ist nicht geil, aber bringt Punkte. Und ich meine, das ist aber ein Brief auch schade, weil sie ja gerade in der Hintermannschaft auch diese Spieler hätten.
Ja, so ja doppelt und dreifach eigentlich.
Ja. Aber gut. Die Saison ist noch lang. Aber ich glaube, nochmal so einen Aussetzer wie im letzten Jahr dürfen sie sich nicht erlauben.
Ist das dritte Jahr in der Pro de Deux. Dritte Jahr mit über 20 Millionen Budget, also das, was auch ein Papillon oder Bayonne hat, glaube ich, Bayonne ist 25 Millionen, also.
Das, was ich halt relativ spannend finde, ist, bei Perpignan zum Beispiel hat das ja vergleichsweise gut funktioniert und Bayonne ja auch. Dass sie ihren Erstligakader schon in der zweiten Liga zusammengestellt haben, weil sie gesagt haben, wenn wir erst mit dem Aufstieg anfangen zu rekrutieren, ist es zu spät. Und das ist dann natürlich aber so diese Kehrseite, dass wenn es nicht funktioniert, du ein echtes Problem hast. Na ja,
Ja,
klar.
Brief ja nicht, die haben ja genug Kohle. Mit dem neuen Investor, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, aber ich meine, es ist natürlich viel, also ja, klar, es ist ein Hochrisikobanker, aber wer weiß, wie lange der Bock hat, das durchzuziehen, wenn nicht irgendwann mal ein Resultat kommt.
Ja, vielleicht ja dieses Jahr.
Zumal es ja auch ein Engländer ist, also es ist jetzt auch nicht mal so ein. Das klingt sehr abwertend.
Ist ein
Aber
guter
es
Typ,
ist
den wir
eine.
auch kennengelernt. Ich habe ihn auch kennengelernt. Ich wurde dem mal noch vorgestellt als Hoffnung aus der Jugend.
Aber es ist natürlich was anderes, ob du jemanden, einen Hochrisikobanker aus England hast, der irgendwie was investiert, oder ob du einen lokal verankerten Unternehmer hast, der den Verein unterstützt, weil er ihn schon seit ewig kennt und oder seit Kindheit oder als Kind schon auf der Tribüne stand. Diese Verankerung fehlt halt irgendwo.
Ich glaube, der ist Best Friends mit irgendjemandem aus dem Präsidium auch.
Alles möglich, der.
Und der hat auch sein, der hat das, und er hat auch den Verein nicht gekauft mit dem Geld seines Unternehmens, sondern mit seinem privaten Vermögen. Mit seinem, wie man bei uns BWLern sagt, Private Balance Sheet. Also.
Also doch irgendwie Hobby, meinst du?
Ja, also ich habe jetzt den Namen vergessen, aber das ist der Hedgefonds Hedo Sophia. Kann man jetzt auch mal eingeben, dann kommt man nur auf eine Landingpage. Und genau, ist halt ein Hedgefonds, also ein Vermögensverwalter. Und ist halt sehr undercover, also ist nicht so bekannt, aber ziemlich erfolgreich. Also, ja. Ich habe auch mal den Deutschlandchef kennengelernt, den Casper. Der hat mich dann gefragt, da hat man auch schon gemerkt, wie sehr die Rugby checken, ob ich danach noch spielen würde. Ne? Das war am Spieltag, da waren wir dann zusammen essen. Aber ich war, oh, bist du ready? Geht dann gleich aufs Spielfeld für dich? Also nein, ich spiele nicht. Das wär ich nicht hier. Aber ein guter Typ auch. Also alle coole Typen. Und ja, ich würde es mir auch persönlich wünschen, dass das jetzt alles klappt, so wie ich das vorstellt.
Ja, das in jedem Fall.
Mit Nevers habe ich natürlich ein bisschen was dagegen, ne? Aber man wünscht ja den Leuten immer das Beste.
Ja, ich meine, nur um das jetzt vielleicht schon mit reinzuwerfen, war ja 2017, haben sie verloren im Grunde, zumindest mit Defensivbonus. Aber es war ja auch ein sehr solider Saisonstart bis jetzt.
Beste Saisonstart seit ever.
Ja, also, ich meine, jetzt sind jetzt, lass mich mal
Wenn wir
kurz.
dieses Wochenende gewinnen, haben wir den besten Saisonstart aller Zeiten hingelegt. Für eine Wehr.
Also 50-50, zwei, bis jetzt zwei Siege, zwei Niederlagen bei 10 Punkten. Also trotzdem, ja, der Offensivbonus im ersten Spiel und jetzt in der
Defensiv.
Defensivbonus. Kann man echt nichts sagen.
Ja,
Fantastisch.
vor allen Dingen auch gegen Grenoble und das Spiel, der man ja auch gut und gerne gewinnen können. Vor allem, wenn man sich mal die Verteidigung angeguckt hat. Also wirklich, guckt euch das Spiel an, gerade die zweite Halbzeit. Die Hits, das ist so geisteskrank. Also wirklich, Grenoble kriegen, boah, es ist wirklich verrückt. Also die Hits die haben so gekracht, alle waren so auf Pump und man muss überlegen, wir haben mit Leuten gespielt, die haben so ihre Debüts gegeben. Wir haben ja ein paar Verletzte, das heißt, wir hatten eine 21-jährige dritte Reihe in der zweiten Reihe, der erst sein zweites Profispiel gemacht hat. Wir haben irgendwie 10 Gassen verloren und trotzdem das Spiel fast gewonnen. So. Und einfach in der Verteidigung einfach krachende Tackles waren. Das habe ich wirklich Bomb Squad. Dann haben wir unseren georgischen Sniper, unseren Hakler, den Pietro, der auch schon gegen Carcassonne die Leute da umgeknallt hat, aber sondergleichen. Es war verrückt, war wirklich verrückt. Große Empfehlung, also wirklich für jeden Rugby-Enthusiasten, schaue euch das Replay an. In Real Life, weil das war, glaube ich, mein Spiel des Wochenendes. Also wirklich.
Ja, das ist sehr fair. Das ist sehr, sehr fair.
Oder? War spannend, es war Intensität drin, es waren einfach krasse Hits drin, so. Also es ist einfach, hat einfach Spaß gemacht. Und Kevin Noah, der Leute umgerannt hat, einfach so eine Dampfwalze einfach.
Kann man wirklich nichts sagen. Also ich bin wirklich gespannt, wohin diese so die Reise geht. Aber das ist ja noch wirklich, also vor allem ja auch. Ja, wann ist die eine Sache, aber bis jetzt die Konkurrenz ist halt auch. Es ist halt wirklich machbar. Und Provence ist am stolpert hin und her. Biarritz, naja, muss man mal gucken. Agen stehen aktuell gut da, aber weiß, wie lange das hält. Aktuell ist ja wirklich viel drin. Also ein Halbfinale in jedem Fall.
Zu Hause. Ja, aber mal gucken.
Also, das ist optimistisch, aber ich meine, wenn man keinen Optimismus hat, dann braucht man es auch nicht versuchen. Ja.
So, so nämlich. Kommen wir mal zum Agen, du hast sie schon angesprochen, gewinnen Carcassonne. Man hat ja das Gefühl gehabt, Carcassonne schafft es wieder letzter Sekunde das Spiel zu gewinnen. Waren ja wieder wirklich vor der Mahllinie mit Ablauf der 80 Minuten und dachte jetzt, Déjà-vu, wir haben das schon mal alle schon mal gesehen. Ich kenne diesen Film, ja. Täglich grüßt das Murmeltier. Ja, diesmal aber nicht. Also Vorwurf und dann geht das Spiel verloren. 13-17, Agen gewinnt dann auswärts. Und ich weiß nicht, aber ich würde einfach mal Carcassonne empfehlen, vielleicht 80 Minuten Rugby zu spielen und nicht nur versuchen, so die letzten 5 Minuten nach Ablauf der Sirene alles rausholen zu wollen. Also es kann mal gut gehen, ne? Aber sich darauf zu verlassen, ist vielleicht auf lange Sicht nicht ganz so gut.
Ja. Agen, 3 Siege aus 4 Spielen, überraschend solider Saisonstart.
Ja, übrigens von Nevers haben 50 Punkte bekommen, ne?
Hm.
Also, wisst ihr Bescheid.
Ich glaube auch nicht, dass es lange hält, aber es ist natürlich schon. Auch da ist es nach. Sind aktuell so ein bisschen in der Saison, in der sich Brief befinden könnte. Nach 3, 4 Jahren mit sehr teurem Kader ist es jetzt so langsam
Vielen
finanziell.
Trainern.
Also sie mussten, also der Präsident musste jetzt über den Sommer ein bisschen Geld nachschießen, also irgendwie knapp 620.000, 630.000 Euro, damit sie die Lizenz kriegen. Sie haben Druck, ein bisschen mehr draus zu machen. Allein schon, weil das ist ja in so einem Ort wie Agen, der ja nur auch nicht groß ist, wo es keine großen Firmen gibt, wenn du wieder Publikum auf die Tribünen kriegen willst und sie haben 3 sehr große Tribünen, dann musst du mal wieder gewinnen. Sonst bleibt das Stadion recht leer. Ist halt, wie es ist.
Aber Euphorie ist da, Auswärtssieg ist da, auch ja, verdient, ne, wenn man so möchte. Und er spricht ja für die Pro de Deux, dass man, ne, dauert zwar ein bisschen, aber irgendwann kommen alle auf die Beine.
Also die meisten.
Und was lustig ist, dass er irgendwie der Trainer, ja, der vorher in Aix war und mit Aix ja auch eigentlich immer solide Saison gespielt hat, muss man ja auch fairerweise sagen, gefeuert, dann zu Agen gegangen und jetzt läuft es ja auch überraschend gut und in Aix läuft es überraschend nicht gut.
Ja, ich meine, er war ja schon, Mauricio Ricciardo war ja schon mal Trainer in Agen. Ich muss ganz offen sagen, ich habe auch nicht verstanden, weshalb sie ihn in Aix-en-Provence entlassen haben. Also zum einen, weil ich nicht überzeugt bin von Philippe Saint-André als Trainer. Zum anderen aber auch, weil er hat den Verein ja zweimal, dreimal ins Halbfinale geführt. Zweimal. Zweimal gegen Grenoble verloren. Aber immerhin zweimal ins Halbfinale geführt. Ist ein guter Trainer, ein sehr erfahrener Trainer. Die letzten beiden Male hatten sie ja davor zwei Trainer, die vorher, beziehungsweise der Trainer davor war U20-Nationaltrainer und der Trainer davor ist der, wie heißt der, Ortiz, der ist ja aktuell Co-Trainer oder war erst Cheftrainer des Frauennationalteams und hat die Position dann ja an Gael Mignot abgegeben. Oder andersrum? Ich glaube andersrum. Ich glaube, Gael Mignot war Cheftrainerin und hat, sie ist dann Co-Trainerin geworden und er Cheftrainer. Aber jetzt ein Trainer, der wirklich sehr etabliert ist, sehr, sehr viel Erfahrung hat und auch eine ganze oder eine sehr lange Zeit hatte, den Kader zu formen vor Beginn der Saison und eben auch die Vorbereitungszeit hatte. Nur mal kurz, mal so eine. Es war, glaube ich, ein relativ spannender Punkt, der angesprochen wurde. Aix-en-Provence hatte im Topspiel in Vannes 2 Spieler im Kader, die aus der Jugend des Vereins gekommen sind. Ist es in Provence ein großer Faktor, dass ihnen einfach die Spieler fehlen, die sich mit dem Verein identifizieren? Dass sie zu viele Spieler haben, die entweder nochmal den letzten Karriere, letzten Karrierejahre auszählen wollen oder Spieler, die nur da sind, um sich einen Namen zu machen und so schnell wie möglich wieder zu gehen.
Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ja schon viel Lebensqualität in Aix vorhanden. Schwieriges Thema. Also, ich glaube, wäre zu weit gegriffen, denen das zu unterstellen. Glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, die, die ich kenne, fühlen sich alle super wohl in Ex und identifizieren sich auch mit dem Verein. Das ist ja auch ein Verein, wo man das Interesse hat, langfristig zu bleiben, gerade bei dem Projekt, auch den Finanzen und auch dem Markt, der da möglicherweise zu erschließen ist, sobald der Verein eben in der Top 14 spielt. Also, ja, ich fand auch, das Spiel war so ein bisschen, waren ja auch viel Glück gehabt, ne? Dann hat Ex versucht anzugreifen, ein Fehlpass. Ball wurde dann gekickt, ja, und Ball irgendwie auf dem Boden rumgelegt, der Ball hat man dann gekickt, dann ist man einfach gesprintet und hat den Versuch gelegt. Es waren jetzt auch nicht Versuche, die Wann so wirklich erspielt hat, sondern die Wann gut verteidigt hat. Also es sind Versuche, die aus der Verteidigung halt gekommen sind. Ja, das, ja, vielleicht einfach auch zu viel von extern gewollt, vielleicht die falsche Strategie gewählt, warum man dann auch in bestimmten Spielfeldern oder Spielzonen angreift, kickt man dann nicht einfach den Ball weg, versucht, ja, Wann zu Fehlern zu zwingen, anstatt sich eben selbst so unter Druck setzen zu lassen. Daran liegt es, glaube ich, eher. Boah. Entschuldigung.
Wir bleiben in jedem Fall dran. Und um das Ganze nochmal auf einer etwas mauere Note zu beenden, neben Erik Marx war noch ein zweiter deutscher Nationalspieler, zumindest bei den Profis im Einsatz. Christoph Wenning hat ja wohl sein Debüt für die Espoirs von Grenoble gegeben.
Saß auf der Bank.
Ja, kam, glaube ich, in was? 50. Minute, 55. Minute oder so, kam er rein. Und für die Ergebnisse von aus der F also ich habe die Ergebnisse habe ich gesehen, aber die kein Kader für die Fédéral 3, also ob in Lille die jemand beteiligt war, lässt sich gerade schwer sagen. Also wahrscheinlich ließ es sich nicht schwer sagen. Ich müsste wahrscheinlich nur auf deren Facebook-Seite gucken, aber oh, bevor ich auf Facebook gehe. In jedem Fall hat Lannemezan 22-26 gegen Vienne verloren. Mathieu Ducos hat auf der 12 durchgespielt, aber offensichtlich hat es nicht ganz gereicht. Immer noch auf dem Abstiegsplatz. Gut 3 Spiele erst gespielt. Ne? Aber sportlich geht es noch nicht viel besser voran als im letzten Jahr, wo sie ja theoretisch abgestiegen waren, aber dann eben aus administrativen Gründen, weil es ja 4 andere Vereine gab, die keine Lizenz bekommen haben oder aus finanziellen Gründen abgestiegen wurden, deswegen die Klasse gehalten. Läuft bis jetzt aber nur be sehr bedingt besser.
Läuft so semi.
Ja. Aber gut, sei es drum, es wird auch besser und ich freue mich schon, mit euch über die Playoffs zu reden, weil es ist sehr, sehr spannend. Genf, die richtig zugelegt haben, Nîmes, die wieder gefühlt deutlich besser sind, als sie in dem vergangenen Jahr waren. Langon, die auch als Absteiger 3 von 3 Spielen gewonnen haben. Dazu Nantes und Orléans, die spannende Projekte haben. Ich freue mich darüber, intensiver mit euch zu sprechen, aber und ich glaube, dass der Schlüsselpunkt oder der Schlüsselpunkt dieses Satzes nicht mehr heute.
Die Stunde ist schon geknackt. Wir müssen hier finito.
Wir essen zeitig Abendbrot.
So nämlich.
Wir freuen uns, von euch zu hören, entweder auf Instagram oder eine E-Mail an info@bleublancrugby.de. Jetzt, wo ich wieder auch mobiles Netz habe oder Netz habe, komme ich auch wieder dazu zu antworten. Ich wünsche euch aber in jedem Fall ein wunderbares Rugby-Wochenende mit Finale der Frauen-WM. Und natürlich Pro de Deux am Freitag. Und bis dahin, bis nächste Woche, wünsche ich eine schöne Zeit.
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yote kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yote im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.